Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich bin froh, heute Morgen mal wieder bei euch sein zu dürfen. Vor einigen Wochen war ja schon der Marc Schibli von der Zentralafrika-Mission hier bei euch. Und wir sind froh über die Verbundenheit mit euch. Und ich würde gerne zum Anfang euch ein paar Bilder zeigen, nicht von den Arbeitsfeldern, sondern von einem Projekt, was wir schon mehrere Jahre jetzt voranbringen. Und zwar das Projekt der Bibelkurs-App. Leider ist jetzt die Schrift hier so ein bisschen durch den Transfer eben verändert. Wir haben ja eine Bibelkurs-App auf dem Handy, wo man auf dem Handy die Bibelkurse durchstudieren kann in verschiedenen Sprachen, die Bibel lesen kann, Bibelverse direkt in der App öffnen kann und von daher sehr praktisch, geografisch unabhängig in ganz vielen verschiedenen Sprachen mit Fußnoten, Parallelstellen, Suchfunktionen. Und diese App, die entwickeln wir ja ständig weiter. Wir haben inzwischen schon 424 Kurse in 28 verschiedene Sprachen. Und fast jeden Monat kommen neue Sprachen dazu. Ihr seht so ein bisschen, in welchen Sprachen wir schon die meisten Kurse drin haben. Englisch natürlich am meisten, Französisch, da ist unser Hauptarbeitsfeld. Aber auch Sprachen, die auf der ganzen Welt gesprochen werden und auch in Ländern, wo man gar nicht unbedingt so leicht reinkommt mit irgendwelchen Papierkursen oder anderer Literatur. Genau, Deutsch haben wir erst 14 Kurse und Englisch am meisten. Überall, wo es grün ist, wurde die App schon mal geöffnet. Also man sieht eigentlich fast überall. Es gibt so ein paar ganz kleine Länder, wo sie noch nicht geöffnet wurde. Aber was uns interessiert, sind ja, dass in der App Bibelkurse durchgearbeitet werden und abgeschlossen werden. Und jeder abgeschlossene Kurs, das ist eigentlich das, was uns interessiert. Und je dunkler es ist auf der Karte, desto mehr Kurse wurden dort in diesem Land abgeschlossen. Also im Kongo zum Beispiel über 10.000. Und wir merken, dass das über die letzten Jahre, wir haben also 2017 angefangen, dass die Zahl kontinuierlich steigt. Im Oktober 2027, das ist falsch, ne, oben die Zahl, das war dieses Jahr 23, wurden also 200.000 Kurse ungefähr abgeschlossen in der App. Genau, in verschiedenen Sprachen und die Sprachen, die ändern sich ständig und die App kann also auch durch Visitenkarten verbreitet werden, auf dem Papierweg, aber auch über soziale Medien. Also ein Projekt, was uns als ZAM sehr begeistert und wenn ihr da mitarbeiten möchtet, um diese App zu verbreiten, seid ihr ganz herzlich eingeladen. Ich habe leider heute Morgen vergessen, Visitenkarten mitzubringen. Vielleicht kann das der Harald beim nächsten Mal machen. Wenn ihr die verteilen wollt in eurem Umfeld, um auch dazu beizutragen, dass diese App verbreitet wird. Und das ist also ein Projekt, was uns sehr begeistert, wo wir merken, dass sie auch mit der Zeit zurzeit sind, haben wir 10% all unserer Kurse, die wir verteilen weltweit, werden über die App studiert. Das ist noch sehr wenig, aber dadurch haben wir Möglichkeiten, in Länder reinzukommen. Zum Beispiel, wir haben Bibelschüler aus Afghanistan, wo man sonst gar nicht reinkäme. Und auch, wir haben ja eben über die verfolgten Christen gesprochen, also in Ländern, wo die Gemeinde Jesu eigentlich, wo die Grenzen zu sind, wo überhaupt kein Papier oder nichts reinkommen darf, kann man mit der App natürlich ganz super arbeiten, ein tolles Projekt, was uns ermutigt und wo ihr gerne auch für beten könnt. Soweit mal eine kleine Einblick aus der ZAM-Arbeit, der Zentralafrika-Mission, wo ich ja vollzeitig mitarbeite. Und jetzt für heute Morgen würde ich gerne mit euch einen Blick auf einen Vers richten, die Jahreslosung von diesem Jahr. Das Jahr ist jetzt ja fast vorbei. Wer kann sich denn noch an die Jahreslosung erinnern? Ja, sag mal. Du bist ein Gott, der mich sieht, genau. Ich weiß ja nicht, wie viele Predigten ihr schon zu dieser Jahreslosung gehört habt, und wann das letzte Mal war. Aber es ist ein Vers, der mich persönlich sehr berührt, schon seit vielen Jahren, und wo ich mich persönlich auch sehr wiederfinde. Und da würde ich gerne heute Morgen mit euch ein paar Gedanken weitergeben. Und vielleicht können wir den Text mal zusammen lesen. Das ist gar nicht so viel. In 1. Mose 16, das ist eigentlich ein kurzes Kapitel, wo die Geschichte so ein bisschen drinsteht, in der diese Jahreslosung eingebettet ist. Viele von euch werden die wahrscheinlich schon kennen. Ich lese mal vor nach der Neues Leben-Übersetzung, die habe ich jetzt gerade hier. Also ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 16, ab Vers 1. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Die lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarah. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf: Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie doch zu dir zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi. Das übersetzt heißt: Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Ich habe den gesehen, der mich sieht, sagt sie. Die Quelle erhielt später den Namen Ber Lachai Roi. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Ja, das ist die Geschichte, in der dieser Vers, dieser Ausspruch von dieser Hagar: Du bist der Gott oder die Gottheit, die mich sieht, drinsteht. Von einem kanadischen Schriftsteller, Douglas Coupland, gibt es einen Roman und der heißt Alle Familien sind verkorkst. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfindet in diesem Titel, aber diese Geschichte handelt ja auch von einer verkorksten Familie und dazu noch eine fromme, verkorkste Familie. Und eigentlich geht es hier in diesem Text ja um das Sehen und Gesehenwerden. Das ist ja auch danach also dieser Bibelvers am Ende oder dieser Spruch: Du bist ein Gott, der mich sieht. Es geht eigentlich hier ganz viel darum, um Sehen und Gesehenwerden. Personen in der Geschichte, dass wir das ein bisschen vor Augen haben. Abraham, das ist ja der Patriarch der Familie, der Mann, der selber Gottes Stimme gehört hat, als Gott zu ihm sagte: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ja, das war also ein Mann, der auf seinem Weg sehr viel Beachtung, sehr viel Wertschätzung erlebt hatte, ein sehr angesehener Mann. Dann ist da seine Frau, die Sarai, das ist Abrahams Frau, und Sarah wusste, was es heißt, Blicke auf sich zu ziehen. Das war nämlich eine ausgesprochen schöne Frau. So schön, dass sogar als sie nach Ägypten einmal fliehen mussten, wegen einem Problem, einer Hungersnot, dass da sogar der Pharao sie und seine Hofbeamten sie gesehen haben und sie wegen ihrer Schönheit bewundert haben. Aber das Problem ist, dass diese schöne Sarai angesehen ist, aber doch ein großes Problem hat, dass sie hat keine Kinder. Und dieser dunkle Schandfleck auf dieser sonst so angesehenen Schönheit lag natürlich daran, weil damals in diesem patriarchalen Umfeld ist für eine Frau ihr Wert und ihre Wertschätzung hing davon ab, dass sie Kinder hat. Und kinderlos zu sein, war also sehr schmachvoll für sie. Ja, diese schöne Frau mit einem, schöne Frau ohne Kinder. Und dann gibt es da noch die Hagar, die ägyptische Sklavin. Vielleicht hatte der Pharao sie damals dem Abraham als Brautpreis für die Hagar gegeben, die der Pharao damals sie heiraten wollte, weil Abraham sagte, es wäre deine Schwester. Man weiß es nicht, wie die Hagar in diese Familie reingekommen ist, aber es war eine ägyptische Sklavin, die jetzt mit Abraham und Hagar unterwegs war. Es war also die Sklavin von der Sarah. Und auf sie blickten alle Menschen herab. Sie war Ausländerin, sie war weiblich, sie war eine Sklavin. Also sie ist eigentlich in der ganzen Geschichte lange Zeit eigentlich nur ein Objekt unter all den anderen Subjekten. Und dann lesen wir, dass auch ziemlich zum Anfang der Geschichte ja Hagar auch instrumentalisiert wird. Also wie gesagt, wie ein Objekt, weil die Lösung dieses Spannungsfelds, der Nachkommenschaftsverheißung an Abraham und der Tatsache, dass Sarah keine Kinder hat, da sollte jetzt Hagar mit ihrem Körper einfach herhalten. Sie sollte einfach stellvertretend ein Kind für Sarah bekommen, damit das Problem gelöst ist. Das war eigentlich ein ganz verbreiteter Rechtsbrauch, jetzt mal rechtlich gesehen in der damaligen Zeit bei Kinderlosigkeit, aber dennoch macht es natürlich mit ihr was, wird sie einfach so benutzt zu werden. Und dann mit ihrer Schwangerschaft beginnt jetzt aber auch ihr sozialer Aufstieg. Sie fängt also jetzt auch an, sich ein bisschen geachtet zu fühlen, weil schließlich trägt sie jetzt Abrahams erstgeborenes Kind aus. Und das macht natürlich was mit ihrem Ansehen. Sie ist jetzt plötzlich dafür verantwortlich oder ist das Mittel, damit die Sippe fortbestehen kann. Und auch die Ehre ihrer Herrin ist plötzlich abhängig von ihr, weil sie ja das Kind zur Welt bringt. Also im Zuge dieser Schwangerschaft wird plötzlich Hagar fühlt sich aufgewertet und wird jetzt auch mehr vom Objekt zum Subjekt. Und sie fängt selbst an zu sehen, der Text sagt, und als sie sah, als sie selbst bemerkte, dass sie schwanger war, da fängt sie an, auch ihre Herrin ein bisschen zu verachten oder weniger gering zu achten. Ja, und dann durch Hagars sozialen Aufstieg wird jetzt, fühlt sich Sarah abgewertet und sie nimmt das plötzlich wahr, dass ihre Sklavin sich irgendwie wichtiger fühlt oder dann aufgewertet wird. Und das macht auch was mit ihr. Sie fühlt sich abgewertet und sie beschwert sich bei Abraham und bei Gott. Und Abraham stellt dann so diesen alten Rechtsstatus wieder her. Er sagt, das ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Ich lasse dir freie Hand. Und Sarah gibt jetzt ihre empfundene Abwertung weiter wieder an die Hagar. Und das Wort, was hier eigentlich steht, sie tut ihr Gewalt an, ist eigentlich ein Wort, ja, was schon sehr eine richtige Gewalttat beschreibt. Also noch mehr als je zuvor wird Hagar in dieser Geschichte Opfer einer vertrackten Familiengeschichte. Und in dieser ganzen Ohnmacht und Ungerechtigkeit und Unterdrückung sieht sie nur noch einen Weg, sie flieht. Und das ist dann eigentlich so der Start in eigentlich dieser Szene mit der Jahreslosung. Sie flieht, Hagar flieht vor Sarah in die Wüste. In die Wüste kennen wir heute nicht so aus unserem eigenen unserer Lebenserfahrung. Ist ja ein Ort der Verlassenheit und auch einer lebensfeindlichen Landschaft. Ohne Schutz der Gemeinschaft ist gerade eine Frau, eine schwangere Frau, eigentlich dem sicheren Tod ausgeliefert. Und dann ist jetzt auf dem Weg und ist in der Wüste. Weil wir lesen von keinem Suchtrupp, ob man sie nicht vermisste, steht nicht da, weiß man nicht. Doch einer hat sie offensichtlich, ist ihr offensichtlich nachgegangen. Vielleicht ist er ja auch schon vorausgegangen, man weiß es nicht. Zumindest dort in der Wüste plötzlich begegnet ihr Vers 7 der Engel des Herrn. Er fand sie einfach dort in der Wüste. Jetzt beginnt diese außergewöhnliche Gottesbegegnung. Ausgerechnet an diesem Ort, wo Hagar in der Wüste lebt, im Begriff für Verlassenheit, lebensfeindlich, da begegnet der Engel des Herrn ihr. Ein Engel ist ja ein Bote Gottes, ein Gesandter. Und er beschreibt ja eigentlich in der Bibel immer wieder, wenn wir einen Engel sehen, die Zuwendung Gottes an den Menschen. Hier wendet sich Gott plötzlich den Menschen in Form eines Engels zu. Ja, und ich habe mal so drei Mitnehmlektionen aufgeschrieben, die ihr auch gerne, wenn sie für euch irgendwie passend sind in eurem Lebensumfeld, gerne mitnehmen könnt. Das erste also, Gottes Liebe begegnet Hagar an den Rissen ihres Lebens in der Wüste. Sie erlebte sich ja selber ausgegrenzt, eine Erfahrung, die viele Menschen ja in der ganzen Welt ständig machen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, dass man denkt, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich bin irgendwie nicht gut genug für die anderen, ich bin irgendwie falsch, meine Anwesenheit erzeugt irgendwie Unfrieden. Sie fühlt sich auch als Opfer vielleicht ihrer Lebensumstände, ach, all die anderen, was sie alles mit mir gemacht haben. Enttäuscht, verletzt von denen, die ihr eigentlich am nächsten standen, eigentlich ihre Familie. Enttäuscht und verletzt sogar von frommen Menschen. Abraham ist ja nicht irgendjemand. Abraham ist ja der Glaubensvater von drei späteren Weltreligionen. Alle berufen sich ja auf diesen Glaubensheld Abraham, also ein wirklich sehr frommer Mensch. Ein sehr vorbildlicher Mensch, und sie ist enttäuscht, verletzt von dieser Familie. Und auf dieser Schattenseite ihres Lebens begegnet ihr Gott. Und das ist eine Lektion, die man ja in der Bibel oft sieht, aber die wir auch in unseren Lebenszeugnissen, wenn man so Zeugnisse von Christen oder von Menschen hört, wie sie Gott erlebt haben, ist es ja ganz häufig, dass Gott Menschen oft auf der Schattenseite, da, wo ein Riss durch ihr Leben geht, ihm dort begegnet. Und das ist ja erstmal etwas sehr Ermutigendes. Das wertet ja auch die Risse und die Schattenseiten auf. Man könnte sich ja fast sehnen nach solchen Schattenseiten oder solchen Rissen im Leben, weil da ja Gott plötzlich begegnet. Und was ihr an diesem Riss ihres Lebens, am Tiefpunkt ihres Lebens begegnet, das macht sie ja zu einer ganz außergewöhnlichen Frau im Rahmen der gesamten Bibel. Ich lese mal die Verse 8 bis 12. Der Engel sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Diese Begegnung, die jetzt hier Hagar hat mit dem Engel, das ist ja das erste Mal überhaupt in der Bibel, dass ein Mensch einem Engel begegnet oder ein Engel einem Menschen begegnet. Und dieser Bote Gottes spricht sie auch noch persönlich an. Und sie sieht ihn von Angesicht zu Angesicht und er spricht sie mit ihrem eigenen Namen an. Also dieser Engel macht sie plötzlich von einem Objekt, was sie früher war, zu einem Subjekt, ein Gegenüber. Er nennt sie bei seinem Namen. Dann ist ja Hagar auch die erste Frau in der Bibel, die eine göttliche Verheißung eines Kindes zugesprochen wird. Später hören wir das ja noch häufiger. Es gibt ja noch andere Frauen, denen nachher in einer ähnlichen kinderlosen Situation ein Kind zugesprochen wird. Aber sie ist die erste in der ganzen Bibel. Sie also als Ägypterin, als Teilhaberin der eigentlichen Verheißung der Familie Abrahams, wird hier von Gott angesprochen und ihr wird eine Verheißung zugesprochen, dass sie auch ein großes Volk gründen wird. Also eine ähnliche Verheißung wie Abraham, also eine sehr weitreichende Verheißung. Und dann ist sie auch noch der erste Mensch in der Bibel, der Gott einen Namen gibt. Gott hat sich ja manchmal selbst einen Namen gegeben, aber sie ist der erste Mensch, der Gott einen Namen gibt. Es war also nicht Abraham, auch nicht Adam vorher, auch nicht Mose oder andere, sondern eine Nicht-Israelitin. Also eine ganz besondere Begegnung, die in der ganzen Bibel einen ganz, ganz besonderen Stellenwert hat. Ja, was bewegt jetzt diese Begegnung, diese liebevolle Begegnung Gottes? Was macht das in ihrem Leben? Er stellt sie also völlig auf den Kopf, ihr ganzes Leben. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt er. Du bist ein Gott, die spricht ihn persönlich an, hat eine Beziehung zu ihm, der mich in meinem Umfeld sieht. Ja, sie erlebt ein persönliches Du gegenüber. Sie spricht nicht mehr von irgendwie dem Gott von Abraham, du bist der Gott meines Herrn. Vielleicht war sie früher so ein bisschen, man weiß nicht, in der Familie, in der frommen Familie, wie ihre Beziehung zu dem Gott war, ob sie nur Beobachterin war, nur Besucherin von diesem Gott, aber plötzlich merkt sie, es ist ein Gott, der zu mir eine Beziehung hat. Also ein persönliches Du gegenüber. Und sie erlebt sich von diesem Gott wirklich gesehen, wahrgenommen, ernst genommen, wertgeschätzt, gewollt, geliebt. Und das macht etwas mit ihr. Die Art, wie Gott sie plötzlich sieht, dass Gott sie sieht und wie Gott sie sieht, das verändert ihr ganzes Leben. Auf das, was sie vielleicht vorher dachte, ich komme zu kurz, weil Menschen mich nicht gesehen haben, spricht Gott, plötzlich Gott in ihr Leben hinein, ich sehe dich. Auch vielleicht das, du bist nicht genug, was mir vielleicht von Menschen zugesprochen wurde, sagt Gott ihr, du bist genug für mich. Oder vielleicht das Empfinden, ich bin falsch, weil andere mich so sehen, mir das widerspiegeln, sagt Gott ihr, ich liebe dich, so wie du bist, ich begegne dir hier so in deiner Situation, so wie du bist. Dieser liebevolle Blick Gottes. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde auch viel davon gesungen, auch gut etwas davon gesagt, von diesem Blick. Nachher Jesus hat er mehrere Menschen angesehen und der Blick Jesu hat was mit den Menschen gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich damals gelebt hätte zur Zeit Jesu, was mich mehr begeistert hätte, seine Predigten, seine Erkenntnisse. Ich glaube, es war sein Blick, mit dem er den Menschen begegnete. Dass Menschen sich plötzlich in seiner Gegenwart wahrgenommen fühlten, ernst genommen fühlten. Ja, Gottes liebevoller Blick. Ich weiß ja nicht, wie dein Gottesbild ist, was du so im tiefen Inneren über Gott denkst, empfindest. Wenn man an den Blick Gottes denkt, ich weiß nicht, ob ihr das Liedchen von früher noch kennt, dieses Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennt ihr das noch? Kennt das noch einige von euch? Wenn der Vater in den Himmel sieht herab auf dich, da habe ich so immer dieses Bild, dieser Gott, der da oben steht und genau guckt, was da unten der Habmut alles so macht. Und du hast plötzlich das Gefühl, dieser große, allmächtige Gott ist der Verbündete deiner Eltern, die gemeinsam, was deine Eltern nicht sehen, was du machst, er sieht es aber ganz genau. Und er lässt nichts ungestraft. Man kann so ein Gottesbild haben, aber der Blick, den hier die Hagar erlebt, das ist nicht dieser Zeigefingerblick, es ist ein gütiger Blick, ein liebevoller Blick, ein Blick, der sie in ihrer Lebenssituation ernst nimmt. Und ich weiß ja auch nicht, was euch zum Glauben gebracht hat und am Glauben hält. Das sind sehr interessante Fragen. Warum bin ich überhaupt gläubig geworden? War es vielleicht auch die Angst, irgendwo in die Hölle zu kommen? Was war es, was mich zum Glauben gebracht hat? Und was hält mich am Glauben? In meinem Umfeld erlebe ich manche Menschen, die sich auch vom Glauben wieder abwenden. Und manchmal frage ich mich auch, was hält mich eigentlich am Glauben? Und wenn ich darüber nachdenke, ich kann immer nur sagen, das Attraktivste an Gott für mich ist seine Zuwendung. Ist diese Zuwendungskraft und der Zuwendungswille Gottes zu mir. Das hält mich am Glauben. Und das ist ja auch das, als Gott sich gezeigt hat in Jesus. Menschen hat ja verschiedene Ideen von Gott. Wie ist Gott? Er hat gesagt, ich will mal den Menschen wirklich zeigen, wie ich bin. Und er hat sich in der Person von Jesus Christus gezeigt. Und so wie Jesus Christus sich den Menschen zugewandt hatte, genauso ist Gott. Also wenn du Jesus siehst, dann siehst du Gott. Diese Zuwendung, wie Jesus sich Menschen zugewandt hat. Und das ist das, was mich am Glauben hält, wenn ich an Jesus Christus denke, wie er sich den Menschen seiner Zeit zugewandt hat. Und also dieser liebende Blick von Gott hier, der hat ja, also einmal sieht er Hagar und das macht was mit ihr. Und jetzt macht er ihr ja auch eine Zusage. Und das ist die zweite Mitnehmlektion, dass diese Zusage, und ich glaube, in dieser Zusage, die er hier macht, steckt ganz viel Kraft, wahrscheinlich die lebensverändernde Kraft auch im Leben von Hagar. Gottes Zuspruch bewirkt Glauben und nicht der Anspruch. Das ist für mich ein Satz, der für mein Leben eine ganz, ganz wichtige, tiefe Botschaft hat. Nicht pass auf, kleines Auge, denn da oben ist irgendein Gott, der alles sieht und der nichts unbestraft lässt. Das ist ja der Anspruch. Der Anspruch kann Gehorsam erzeugen, aber nicht wirklichen Glauben. Und genau das ist ja auch das Reformatorische an der reformatorischen Entdeckung von Luther. Luther hatte ja genau diesen Anspruch Gottes, kannte er ganz viel und hatte immer das Gefühl, ich habe diesem Anspruch nicht genügt. Und irgendwann macht es bei ihm Klick und er merkt, das ist nicht der Anspruch, der in mir den Glauben weckt. Es ist der Zuspruch Gottes. Der Zuspruch Gottes weckt Glauben. Und das war nachher die ganze Botschaft auch der Reformation, diese schöpferische Wirksamkeit der Zusage Gottes. Die Zusage, das Versprechen Gottes, das macht etwas mit dem Menschen und das schafft diesen Glauben. Und der Glaube, der lebt von der Zusage Gottes. Und die ganze Bibel ist ja voll mit Geschichten, wie Gott Menschen durch Versprechen gewinnt, wo er ihnen eine Zusage macht und diese Zusage in den Menschen etwas bewirkt. Gläubige sind ja eigentlich immer Kinder der Verheißungen. Wir als Gläubige sind alles Menschen, die wir von der Zusage, von der Verheißung Gottes leben. Und Luther sagte ja, das Wichtigste in der Bibel sind die Zusagen. Er hat das ja die Bibel in Gesetz und Evangelium aufgeteilt. Er meint nicht Gesetz, das sind alles nur die Ansprüche. Er sagt, Evangelium ist alles das, wo Gott eine Zusage macht. Und das Gesetz ist all das, was um diese Zusagen herum ist. Aber alles rumherum lebt nur von den Zusagen. Wenn du die Zusagen aus der Bibel rausnimmst, dann bricht alles zusammen, dann brechen auch alle Ansprüche zusammen. Und Luther sagt ja, jede Predigt müsste eigentlich auch von einer Zusage Gottes herkommen und zu einer Zusage Gottes wieder hinführen, weil die Zusagen das Entscheidende sind. Ja, und das ist auch in meinem Leben, ich kenne den Anspruch einer christlichen Erziehung, einer christlichen Biografie und weiß auch, was der Anspruch in mir bewirken kann, mich in Bewegung setzen kann, aber ich kenne auch die Grenzen. Und ich glaube, ich habe schon mal hier gesagt, dass ich ganz häufig in mich hineinhöre und höre, ist gerade die Stimme des Anspruchs in mir lauter, auch des christlichen Anspruchs oder des christlichen Zuspruchs, des göttlichen Zuspruchs. Und wenn ich merke, so, dass die in mir wahrgenommene Stimme des Anspruchs lauter ist, dann merke ich, da bin ich irgendwo auf dem falschen Weg. Da stimmt etwas nicht. Die Stimme des Zuspruchs muss lauter sein. Und diese Stimme und dieser Zuspruch Gottes, des Engels, der bewirkt jetzt etwas auch mit Hagar. Und dieser Zuspruch Gottes schickt sie jetzt auch wieder zurück in ihre Lebenssituation. Geh zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Das ist ein Anspruch, aber dieser Anspruch lebt von dem Zuspruch. Aufgrund dieses Zuspruchs kann sie jetzt auch diesem Anspruch Genüge tun und in ihre Lebenssituation hineingehen. Ich möchte jetzt nicht viel dazu sagen, zurückgeschickt werden. Es ist ja ein bisschen irritierend. Jetzt soll sie wieder zurückgehen in diese unangenehme Situation. Könnte man daraus ableiten, eine Legitimation finden für alle ein- und ausgrenzenden religiösen Systeme oder auch vielleicht den ganzen lebensfeindlichen Anspruch eines religiösen Systems? Ich denke nicht. Ich denke, sie sollte zurückgehen, um diese Zusage leben zu können, um nicht in der Wüste zu sterben, zu verdursten, sondern als ein mitleidiges oder ein mitfühlendes Handeln Gottes war, sie zurückzuschicken, da wo sie ja auch dann den Sohn zur Welt bringen sollte, damit sich die Zusage Gottes erfüllen kann. Und Hagar geht dann zurück in ihre Geschichte, aber sie geht als eine andere. Sie ist nicht mehr die gleiche Hagar wie vorher. Sie lebt auch jetzt als eine andere und sie weiß, Gott geht mit mir auch in diese alte, unangenehme Situation. Mit hinein in ihre verrückte Geschichte, ihre verkorkste Familie, in ihre Not, in ihren Zerbruch. Das ist dann auch die dritte Lektion. Gottes Zuspruch und sein liebevoller Blick begleiten sie jetzt wieder zurück in ihre verkorkste Familie. Gerade da, wo ich auch vielleicht mal im Leben Hilflosigkeit erlebe, wo ich vielleicht an der Verletzlichkeit scheitere, wenn mich vielleicht Schmerzen übermannen, die Hoffnung der Hilflosigkeit zu unterliegen scheint, genau da kommt Christus mit hinein in mein Leben und begleitet mich auch mit in diese Situation. Ich weiß nicht, ob ihr was schon mal gehört habt von diesem Kintsugi. Das ist eine japanische, 400 Jahre alte japanische Kunst, und das bedeutet das goldene Zusammensetzen. Das ist eine sehr aufwendige Reparaturtechnik, bei der Keramikstücke wieder zu einem Ganzen zusammengesetzt werden. Und die Narben, diese Risse, werden anschließend mit echtem Gold bedeckt. Und das bedeutet also, man muss sich auf einen längeren Prozess einlassen. Das dauert mehrere Wochen, manchmal sogar Monate, braucht viele Ruhephasen dazwischen, damit nachher so ein schönes Gefäß entstehen kann. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, diese japanische Kunst, ein Bild auch für eine geistliche Wahrheit, auch vielleicht wie in dieser Geschichte. Das ist ein lebensverändernder Prozess, wo die eigenen Brüche wertgeschätzt werden, wo die Risse in meinem Leben, wo etwas zerbrochen ist, etwas kaputt geht, wo es plötzlich aufgewertet wird und neu wertgeschätzt wird. Jeder Bruch, auch in meinem Leben, jede Bruchstelle ist ein Unikat, ein Einzelteil, und anstatt jetzt den ganzen Gegenstand neu zu reparieren, werden einfach diese Bruchstücke wieder zusammengeführt und die Narben geben plötzlich der neuen Schüssel ein ganz neues Gestalt und lässt sie ganz neu glänzen. Also die Bruchstellen werden nicht verdrängt, nicht kaschiert, sondern im Gegenteil hervorgehoben. Und ja, auch in dieser Geschichte haben wir von Rissen gehört bei der Hagar. Und es ist eigentlich ein schönes Bild für mich, dass wie Hagar gesehen wurde von Gott, als Person wahrgenommen wurde, wie Gott dann auch diese Risse heilt und vergoldet sogar, was Gutes daraus macht und sie zurückschickt in ihre Familie. Ja, Gott ist ein Gott, der sieht, der mich sieht heute, der dich heute sieht in deiner Lebenssituation, in deiner Familie. Er geht mit uns hinein, auch in unsere schwierigen Situationen. Er geht mit uns den Weg in die Wüste. Er ist schon da. Er findet uns dort, wo wir uns ganz verlassen fühlen. Er möchte uns stärken, uns verändern. Ich weiß nicht, ob ihr gerade vielleicht dabei seid, auf euer persönliches Buch zu schreiben mit dem Titel »Alle Familien sind verkorkst«. Aber diese Geschichte macht auf jeden Fall sehr viel Mut, auch für verkorkste Familien. Amen.